Deutschlandfunk Nova.
Wir gucken noch einmal kurz zurück. Einmal letzte Woche noch. Schau mal.
Da kommt die Flanke in die Mitte und Tor! Alexandra Popp!
Ich glaube, wir haben ganz, ganz vielen Leuten gezeigt, was wir drauf haben.
Ja, das glaube ich auch. Das können wir mal festhalten. Ein allgemeingültiger Satz. Seit Montag sind die Nationalspielerinnen zurück. Vergessen hoffentlich die Niederlage im Finale der EM in England. Und in ein paar Wochen geht ja dann auch die Bundesliga wieder los. Und die Frage ist, wie viel Euphorie bleibt denn eigentlich? Da hoffen wir natürlich alle, dass das recht viel ist. Wir haben in der Zeit auch viel über Gleichbezahlung gesprochen. Aber Alexandra Popp hat bei uns im Nova-Interview gesagt, erstmal wären ihr dieselben Arbeitsbedingungen wichtiger.
Heißt, dass wir wirklich von den Infrastrukturen, von der Professionalisierung, die Bedingungen, die du benötigst, heißt wirklich perfekte Trainingsplätze, dass jede Mannschaft eine gute, voll angestellte medizinische Abteilung hat, dass es ja auch Plätze bzw. Stadien gibt, die auch ein Flutlicht haben. Das sind einfach Dinge und Fakten, die sind in der ersten Bundesliga nicht da. Und da müssen wir erstmal hinkommen, bevor wir, glaube ich, am Ende über mehr Geld sprechen.
Genau diesen Punkt wollen wir uns jetzt angucken, nämlich wie groß die Unterschiede in der Bundesliga der Frauen sind. Und darüber kann ich sprechen mit Alina Ruprecht, die ist Fußballjournalistin und Podcasterin. Hi Alina.
Hallo.
Alina, wir haben es gerade gehört von Alexandra Popp. Es gibt in der Bundesliga weniger Physiotherapeuten zum Beispiel, oft auch schlechtere Trainingsbedingungen. Manche Stadien haben kein Flutlicht. Was sind denn deine Eindrücke aus der Liga?
Meine Eindrücke spiegeln auf jeden Fall diese großen Unterschiede wider, die es da zwischen den Clubs gibt. Es gibt so 3, 4 Top-Clubs, die immer so die ersten 4 Plätze unter sich ausmachen, beziehungsweise die ersten beiden Plätze in der Frauenbundesliga machen seit Jahren Wolfsburg und der FC Bayern unter sich aus. Und je weiter man dann in der Tabelle nach unten geht, desto in Anführungszeichen unprofessioneller wird es. Bayern und Wolfsburg sind natürlich beides Clubs, die sehr viel Geld in ihre Mannschaften stecken, sowohl auf der Männerseite, aber auch auf der Frauenseite. Und das sind dann eben die Clubs, die wirklich gutes Personal haben, die viel Personal haben für ihre Frauenmannschaften. Aber je weiter unten nach unten man geht, desto mehr Spieler finden sich dann auch, die nicht Vollzeit-Fußballspielerinnen sind. Und ja, da sind wirklich dann viele große Unterschiede. Da ist viel, was es zu verbessern gibt nach unten hin in der Tabellenhälfte. Und durch diese strukturellen Unterschiede in der Infrastruktur vor allem kommen dann auch diese relativ ähnlichen Ergebnistabellen je nach jeder Saison wieder in der Frauenbundesliga.
Du hast gerade schon angesprochen, ne? Also es ist für viele eben auch schwierig, hauptberuflich Fußballerin zu sein. Bei Katrin Hendrich zum Beispiel klappt das, das hat sie erzählt. Wie sieht denn ansonsten eigentlich so der durchschnittliche Alltag aus? Also dass die nebenbei noch einen ganz normalen Beruf haben, ist das eher die Regel?
Ja, leider. Die Frauenbundesliga ist leider nicht vollständig professionell. Es gibt eben diese 3, 4 Clubs an der Spitze, die auf komplett professionelles Business sozusagen umgestellt haben. Und das ist auch sehr wichtig. Aber es wäre eben noch wichtiger, dass das die ganze Liga macht, dass einfach gleiche und gerechte Strukturen in allen Clubs vorherrschen. Und das ist natürlich auch wieder von den Investitionen abhängig in die Liga und in die Mannschaften. Und zum Beispiel die englische Frauenliga, die ist vollständig professionell. Dort arbeitet keine Spielerin nebenbei. Und in der Frauenbundesliga sind das natürlich mehr auch wieder, je weiter man in der Endergebnistabelle nach unten geht, desto mehr Spielerinnen finden sich dann auch, die nebenbei noch einen Job haben oder eine Ausbildung machen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass auch in den Top-Clubs, zum Beispiel bei Bayern und Wolfsburg, viele Spielerinnen sind, die nebenbei studieren. Das ist dann aber eher so mit der langfristigen Perspektive, dass sie einfach wissen, es gibt auch ein Leben nach dem Fußball. Und nachdem sie jetzt nicht diese Millionengehälter haben wie bei den Männern, wissen sie, dass sie nach der Fußballkarriere nicht ausgesorgt haben. Und deswegen studieren einfach viele auch mit dem Gedanken eines zweiten Standbeins für nach der Karriere.
Wenn wir uns nochmal erinnern an das Finale letzte Woche im Wembley-Stadion, da war es schon ordentlich voll. 87.000 ZuschauerInnen sind da gewesen. Wie ist es denn in der Liga? Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind es da im Schnitt?
Also ich muss sagen, ich war im Wembley Stadion vor einer Woche. Es war absolut beeindruckend und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, als sie die Zuschauerzahl an die Leinwand projiziert haben. Das war absolut beeindruckend, Teil von einer solchen Crowd zu sein. In der Frauenbundesliga schaut es dann natürlich leider ganz anders aus. In der Pandemiesaison 2021-22 waren es im Durchschnitt 800 Zuschauerinnen pro Spiel.
800 hast du gesagt? Ich muss es nochmal nachfragen.
Also der gesamte Liga-Durchschnitt. Ja. Und das ist natürlich, wenn man dann auch an die Männer denkt, wo es dann im Liga-Durchschnitt wahrscheinlich 20.000 sind, das ist dann auch natürlich nochmal das gravierende Problem deutlich. Aber die Zuschauerzahl variiert auch wiederum stark pro Club. Frankfurt, Eintracht Frankfurt sind da die Spitzenreiterinnen mit etwas mehr als 1.500 Zuschauerinnen pro Spiel. Danach kommt Potsdam mit ungefähr 1.200. Ähnlich ist es bei Wolfsburg. Bayern liegt dann wieder ein bisschen weiter drunter mit ungefähr 980 Zuschauerinnen pro Spiel. Also wie gesagt, das sind die Durchschnittszahlen. Und dann nach Wolfsburg kommen dann nur noch dreistellige Durchschnittswerte. Das liegt natürlich auch daran, dass oft Männer- und Frauen-Bundesligaspiele gleichzeitig stattfinden, was einfach nicht wirklich klug angesetzt ist. Ich kann mich an den letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga in der letzten Saison erinnern. Da hat der FC Bayern am FC Bayern Campus in München gegen Turbine Potsdam gespielt. Aber gleichzeitig zum FC Bayern Frauenspiel haben die FC Bayern Männer ihre Meisterfeier am Marienplatz veranstaltet. Das war nicht wirklich klug angesetzt vom Verein.
Was müsste denn da aus deiner Sicht noch passieren? Also könnte da zum Beispiel der DFB auch einfach nochmal sagen, hey, wir buttern da jetzt was auch immer rein, Geld wahrscheinlich in der Regel, jetzt wäre es am wichtigsten erstmal finanzielle Mittel. Also könnte der mehr unterstützen oder was wäre so deine Vorstellung?
Ja, definitiv. Es gibt ja auch immer wieder Forderungen oder Diskussionen darüber, die Frauenbundesliga vom DFB auszugliedern. Und das zeigt auch nochmal die Unzufriedenheit, die da einfach über den Verband herrscht. Wenn wir nochmal ins Finale gegen England im Wembley-Stadion zurückdenken, zeitgleich zu diesem Finale hat der DFB mehrere Männerspiele von der ersten Runde vom DFB-Pokal angesetzt. Also das bringt halt irgendwie auch nicht wirklich was, wenn dann sich Leute zwischen einem großen Finale und einem DFB-Pokal, wo vielleicht ihr Team spielt, entscheiden müssen. Natürlich braucht es mehr Geld, das in die Infrastrukturen investiert werden muss. Die ganze Liga sollte unbedingt komplett professionalisiert werden. Es sind immer mehr Ligen in Europa, die das machen. Die spanische Liga zum Beispiel nach einem langen Kampf von Seiten der Spielerinnen wurde vollständig professionalisiert. Und in der nächsten Saison wird auch erstmalig die italienische Frauenliga vollständig professionell sein. Das sind wichtige Schritte und das braucht die Frauenliga in Deutschland auch. Ansonsten braucht man natürlich auch mehr Werbung, mehr Sichtbarkeit, Außenwerbung. Aber die Sichtbarkeit fängt dann auch schon dort an. Wo kann man denn die Spiele schauen? Es kommt einmal pro Woche ein Spiel im Free-TV, ein Freitagabendspiel, meistens bei Eurosport. Aber da gab es in der letzten Saison auch schon mehrere Fälle, wo dann das Spiel einfach ohne Ankündigung gar nicht gezeigt wurde, weil dann zum Beispiel Tennis lief. Und ansonsten wird die Frauenbundesliga auf Magenta Sport gestreamt, auch hinter einer Paywall versteckt. Magenta Sport ist jetzt auch nicht der Anbieter, den viele verwenden. Da kann man dann vielleicht sich auch wieder ein Beispiel in England nehmen, wo es eine App gibt, wo man jedes Spiel kostenfrei schauen kann. Und so kann man natürlich dann auch auf langfristige Sicht eine stabile Zuschauerbasis generieren und dann ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, okay, jetzt würden wir Geld dafür verlangen, aber dann hat man das Produkt vielleicht einfach auch schon so angepriesen und vermarktet, dass die Leute bereit sind zu zahlen. Man muss aber diese Zuschauerbasis erstmal finden, generieren, stabilisieren und einfach aufbauen. Aber das ist nicht wirklich gegeben bei der Frauenbundesliga. Also da fehlt es wirklich auch an Sichtbarkeit, die man natürlich auch über Social Media vorantreiben könnte. Da sieht man jetzt aber nicht wirklich viel zur Zeit. Jetzt nach der EM könnte man da wirklich viel mehr machen, viel mehr Infos geben. Zum Beispiel in der englischen Frauenliga wird jetzt auch, die haben jetzt auch auf Social Media ganz viele zum Beispiel so Karten und Übersichten veröffentlicht, wo man jetzt schauen kann, wo in der eigenen Region Frauenfußballspiele stattfinden. Sowas würde auch zum Beispiel Sinn machen jetzt.
Alina, ich schlage vor, vielleicht meldet sich der DFB einfach nochmal bei dir. Ich habe das Gefühl, du hast so viele Ideen, was man da eigentlich alles mal auch vielleicht kurzfristig machen könnte.
Yeah.
Wir geben den Kontakt gerne weiter, wenn es irgendwie möglich ist. Alina, danke dir fürs Erklären und für deine Einschätzung. Alina Ruprecht, sie ist Fußballjournalistin und Podcasterin und wir haben uns mit ihr zusammen angeschaut, wie groß denn eigentlich die Unterschiede in der Bundesliga der Frauen sind.
Deutschlandfunk Nova.